Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem der größten und berühmtesten Romane des 20. Jahrhunderts im Bild. Seit einigen Wochen kann man sich auf Netflix die Serie 100 Jahre Einsamkeit ansehen. Nach dem Roman von Gabriel García Márquez, dem Kolumbianer und Literatur-Nobelpreisträger, dem mit diesem Buch 1967 der internationale Durchbruch gelang. Über 50 Jahre galt der Stoff als eigentlich unverfilmbar. Nun ist es geschehen und wir schauen fern. Mit unserem Filmexperten Patrick Wilinski hier in der Lesart. Willkommen allerseits. Mit diesem Roman kam Kolumbien auf die Karte der Weltliteratur. 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez. Millionen Leser haben den Roman rund um den Globus verschlungen. Die magisch-realistisch geschilderte, tragische Geschichte der Familie Buendía. 1982 bekam Márquez auch dafür den Literatur-Nobelpreis. Klar wollten ebenso internationale Filmfirmen mit dabei sein, witterten Kassenschlager, aber nicht nur galt der Stoff als kaum umsetzbar für die Leinwand. Der Autor Márquez selbst wollte lange keine Verfilmung. Es gab dann einige Versuche, aber erst jetzt, 10 Jahre nach seinem Tod, ist unter Beteiligung seiner Familie doch eine Adaption realisiert worden. Als aufwendige Serienproduktion von Netflix. Seit Mitte Dezember sind die ersten 8 Folgen abrufbar. Ja, und wir wollen auf dieses hochliterarische Projekt mit unserem Filmexperten und Kollegen Patrick Wilinski schauen. Er ist im Studio. Hallo Patrick.
Na, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, Stichwort unverfilmbar. Auf den ersten Blick erzählt das Buch ja ganz traditionell eine Familiengeschichte vom Anfang des 19. Jahrhunderts, dann über die Jahrzehnte bis ins 20. mit Figuren von der Wiege bis zur Bahre, kann man sagen. Was galt denn daran als so schwierig für eine Verfilmung?
Naja, es ist eben nicht nur eine Familiengeschichte, es ist eben ein gewaltiges Epos, das sich über 100 Jahre erstreckt, voller magischer und politischer Elemente. Es verweht Persönliches, aber auch Historisches zusammen und hat vor allem eine Poesie der Sprache, die nicht so leicht ins Visuelle umzusetzen war. Das hat sich eben auch schon ein bisschen geändert. Hinzu kommt, wir haben Dutzende Charaktere, die auch immer wieder den gleichen Namen tragen. Also für Drehbuchautoren ist das nicht so leicht, sich durch diesen Dschungel der Sprache von Márquez durchzuschlagen und eine Erzählung herauszuformulieren. Aber es gibt dann auch so schöne Momente, die ja legendär geworden sind, wenn dein Priester nach einer Tasse heiße Schokolade schwebt oder eine Buendía-Tochter in den Himmel verschwindet. Also dieser magische Realismus, hätte man ihn vor 40 Jahren inszeniert, der wäre vielleicht ein bisschen peinlich geworden. Und vielleicht braucht es an der Zeit, um sich so einem Stoff auch einmal zu nähern. Und ich glaube, jetzt war die Zeit wirklich reif und die Idee der Serie ist vielleicht keine falsche für diesen Roman.
Ja, apropos Namen, ich glaube, Aurelio Buendía gibt es 17 Mal, ja, wie ich nochmal nachgeguckt habe. Also es geht jetzt also doch, wie hat Netflix jetzt so dieses Mammutprojekt umgesetzt?
Was ich interessant fand, ich habe nochmal in den Roman reingelesen, wenn man das jetzt durch die Brille von Netflix liest, es ist ein sehr episodischer Roman. Die Idee der Serie, über Episoden zu erzählen, ist gar nicht so falsch. Und vor allem, das, was sich Netflix nimmt, ist Zeit. Das ist kein 2-Stunden-Film. Es sind insgesamt 16 Episoden, die ungefähr eine Stunde dauern. Das heißt, wir sind 17 Jahre lang in Macondo und erleben die Welt und die Geschichte der Buendías. Das ist schon etwas, das Márquez selber immer wieder hinterfragt hat. Bitte kein 2-Stunden-Film, macht es am besten gar nicht. Und das Interessante ist ja, dass der Film schon mit einer Szene, und die Serie, dass die Serie mit einer Szene apokalyptischen Ausmaßes beginnt. Wir sehen das Anwesen der Buendías heruntergekommen. Ein Mensch steht über einem Foliant, öffnet ihn, fährt mit der Hand über die ersten Zeilen und dann ertont aus dem Off der legendäre erste Satz des Romans und der katapultiert uns dann in die Welt des Romans. Es gibt 2 Regisseure in der Serie, Alex García López und Laura Mora, die man erwähnen sollte, Südamerikaner, die auch mit der Kultur und dem historischen und kulturellen Hintergrund des Romans sehr vertraut ist. Und auch ansonsten hat man wirklich alles aufgefahren, was das moderne Filmemachen ausmacht. Es gibt lange Kamerafahrten, die nicht nur durch das Dorf Macondo fahren, sondern auch durch das Anwesen der Buendías. In einer Fahrt wechselt 2-mal die Zeit. Es gibt nur natürliches Licht. Das führt dazu, dass es manchmal auch sehr dunkel ist. Also man hat wirklich probiert, so nah wie möglich an die Sprache, an die Atmosphäre, an das Gefühl des Romans zu kommen. Und das rechne ich den Machern schon hoch an.
Man, diese Familie, man hat diese Buendías als die Adams Family der Weltliteratur bezeichnet. Es ist tatsächlich eine ziemlich irre Bande, alle verrückt von Geburt an, wie es die Urgroßmutter Ursula mal im Buch sagt. Man, die Serie reduziert den Roman nun ganz wesentlich auf zentrale Figuren und Ereignisse. Vielleicht ist reduzieren schon das falsche Wort. Ich habe ein paar Folgen mir auch schon angeschaut. Ist das eine eine Stärke, weil es dort doch dann übersichtlicher wird oder übersichtlicher sein muss, oder eine Schwäche, weil die Komplexität dann doch vielleicht verloren geht?
Ich würde sagen, es ist ein notwendiger Kompromiss, denn dieser Roman ist ja ein literarisches Labyrinth, ja, diese Vielschichtigkeit der Figuren, diese vielen Vor- und Rückgriffe auf die Biografien dieser Figuren, das in eine einigermaßen chronologische Filmerzählung zu bringen, das ist nicht leicht, aber ich finde, die erste Staffel, soweit können wir ja sagen, die zweite ist ja noch nicht veröffentlicht, konzentriert sich auf José Arcadio Buendía und seine Frau Ursula und die ersten Kinder, die sie haben. Diese Konzentration ist sinnvoll, weil diese Figuren sind ja Träger der großen Themen des Romans. Liebe, Macht, Einsamkeit, Vergänglichkeit. Einige Nebenfiguren und Episoden fehlen natürlich, aber ich habe mir mal den Spaß gegönnt und habe eine Episode mitgelesen, mit dem Buch, und habe gemerkt, das sind dann immer so 40, 50 Seiten pro Episode, und ich fand es interessant, dass die Raffungen, die da passieren, ganz intelligent sind. Also wenn der Alchemist Melchiades stirbt, erzählt das Buch natürlich, wie der Verfall begann, wie er dann im Fluss verschwindet und dann beerdigt wird. Im Film gibt es die Raffung hin vom Verschwinden bis zur Beerdigung, und das gibt auch einen Rhythmus in die Serie hinein. Also ich finde, man merkt, dass sie wirklich sehr nah am Roman sind, bis es letztendlich nicht mehr geht beim Film.
Und sie waren nah am Ort, also es wurde nicht in den USA, in Hollywood gedreht, sondern in Kolumbien und auch in der Originalsprache Spanisch. Das muss eine große Sache gewesen sein.
Absolut, es ist auch die richtige Entscheidung, in Kolumbien zu drehen, auch ein starkes Zeichen. Also die Landschaften, die Dörfer der Serie, die spiegeln auch diese tropische Opulenz wieder, die der Roman sehr eindrucksvoll ja beschreibt. Man hat auch sehr nah an Marquez Heimat gedreht, und ich finde vor allem die schöne Entscheidung, mit weitestgehend unbekannten Darstellerinnen und Darstellern aus Kolumbien zu drehen oder zumindest auch aus Südamerika, ist herausragend. Man hat ja schon mal Liebe in Zeiten der Cholera verfilmt mit Javier Bardem, das war so eine große Verfilmung, zum Teil auch auf Englisch. Das hat wirklich die ganze Idee und den Geist der Literatur von Marquez ganz und gar nicht getroffen, und hier sind wir wirklich ganz nah in dieser Welt der Buendías, und man muss ja auch sagen, dass die kolumbianische Filmbranche so ein Projekt noch nie gestemmt hat. Das war das erste Mal für diese Filmbranche, die ja meistens so Soap-Operas dreht. Und hier hat man wirklich ganz großes Hollywood versucht auf die Beine zu stellen. Und ich finde zumindest, in den ersten Folgen ist ihnen das sehr gut gelungen.
Du hast das Dorf jetzt schon genannt, Macondo. Da spielt alles. Für Marquez war sein Heimatdorf Aracataca das Vorbild. Macondo gibt es ja eigentlich, es wurde so eine weltliterarische Chiffre, so wie Lübeck bei Thomas Manns Buddenbrooks.
Ja, genau. Sie haben dieses Dorf 1:1 nachgebaut. Es stand irgendwo in Kolumbien ein Kautschukbaum, und die Produktionsdesignerin Barbara Enriquez hat in einem New York Times Interview neulich so schön erzählt, und hier haben wir entschieden, hier wird Macondo entstehen, und über 100 Arbeiter haben über ein Jahr lang versucht, Macondo im Maßstab 1:1 nachzubauen, und es ist ihnen wirklich sehr gut gelungen. Also sie haben die Gebäude der kolumbianen und der republikanischen Stils nachgebaut, haben die tropische Vegetation da rein kombiniert, es gibt eine Kirche, ein Bordell, eine Schule, alles wirkt historisch korrekt, aber auch eben zeitlos magisch. Und um dieses Macondo nachzubilden, wurden Museen aufgesucht, Dokumente, Forscher wurden zurückgegriffen. Eine Kostümbildnerin hat erzählt, sie hat Zeichnungen von Reisenden aus dem 19. Jahrhundert durchforstet, um die Garderobe nachzubilden. Also man sieht, alle wollten wirklich, dass das toll wird. Keiner hat das dahin geschludert. Und ich finde, dass man dieses Handgemachte spürt in diesem Macondo. Und gleichzeitig hofft Kolumbien natürlich, dass dieses Macondo ein Touristenmagnet wird. Es bleibt nämlich stehen. Man hofft auf einen großen Marquez-Tourismus in Kolumbien, so wie in Neuseeland natürlich durch Herr der Ringe auch einen großen Tourismusboom erlebt hat.
Die Familie von Marquez, Patrick, die war ja an der Produktion beteiligt. Wie spürbar ist ihr Einfluss, und hat das eventuell auch geholfen, die Essenz des Romans doch zu bewahren?
Ja, ich finde schon. Also 2018 hat Netflix die Rechte erworben, und das waren lange Diskussionen. Also man hat da auf der Seite der Nachfahren von Marquez versucht, doch zu hinterfragen, braucht es das jetzt? Sie wurden letztendlich wirklich überzeugt, über Zeit und die Idee in Kolumbien zu drehen. Und ein Sohn von Marquez war beim Dreh immer dabei, und er meint wirklich, es hat sich gelohnt. Er meint, der Geist seines Vaters oder des Romans sei zum ersten Mal wirklich filmisch aufgefasst worden. Und ich finde, das ist ja schon mal erstmal ein großes Lob.
Kommen wir mal doch jetzt zu den Inhalten. Ich meine, die Serie greift einige der großen Riesenthemen des Romans auf. Du hast sie vorhin schon aufgezählt. Also es geht nicht nur um Einsamkeit, Macht, Familie und Vergänglichkeit, sondern eben auch um Politik, um Soziale, um das ganze Jahrhundert des Kontinents. Ich meine, wie gut gelingt es denn den Serienmachern, so diese universellen Motive zu transportieren?
Ja, das sind dann In der ersten Staffel, ich vermute, weil das Politische kommt ja mit dem 20. Jahrhundert nach Macondo, dass das die zweite Staffel sein wird, die uns dann nochmal ziemlich anders überwältigen wird. Hier sind wir ja noch beim Kern, in der Kernfamilie. Und ich war wirklich sehr berührt von der Darstellung gerade dieses großen Themas Vergänglichkeit. Also die Kamera verweilt dann auf Details, einen verblühenden Baum, einer zerfallenden Mauer, unterstreicht auch so die Melancholie und das Gefühl, dass alles irgendwann vergeht, auch die Familie Buendia natürlich. Und das sind filmische Ideen, die so eine Mehrdimensionalität haben, die auch rein filmisch gedacht sind. Also die Lichtsetzung hat mir wirklich sehr imponiert. Das erinnerte mich an Stanley Kubricks historische Werke. Man hat versucht, den Zauber von Macondo filmisch nachzubilden und das hat in dem Fall, fand ich, sehr gut funktioniert.
Ein Markenzeichen, das Markenzeichen von Gabriel Garcia Marquez Literatur ist dieser magische Realismus. Ja. Zauberei, Magie sind im Roman völlig akzeptierte Tatsachen. Du hast schon zwei Motive genannt. Der Priester erhebt sich in die Luft, wenn er eine Tasse heißer Schokolade getrunken hat. Eine Buendia-Tochter entschwebt mit einem Bettlaken in den Himmel. Mir ist noch eingefallen im Roman, ein Verliebter auf dem Weg zum Rendezvous, der wird begleitet von einem Schwarm Schmetterlinge, der voranfliegt. Ja. Also nur einige Beispiele für dieses zentrale romanhafte Element. Wie hat man denn das in der Serie gemacht, Patrick? Du hast schon gesagt, naja, in den 70er, 80er Jahren wäre das vielleicht peinlich gewesen. Heute hat man ja mit der Technik alle Mittel. Das wirkt schon toll, oder?
Ja, das wirkt toll, aber, und das ist auch besonders, Computer wurden so gut wie gar nicht benutzt. Also zum Beispiel die Szene, wenn der Priester plötzlich leviatiert, also schwebt, das wurde mit klassischen Seilen gemacht. Man kann ja Leute ganz normal am Rechner fliegen lassen. Oder der berühmte Blütenschauer, der sich über alle Buendias niedergießt, wurde mit echten Blüten, hunderte Blüten wurden über die Kameras runtergebracht. Also weg von CGI hin zum handgemachten filmischen Trick. Und das wurde aber auch mit so einer Opulenz gestaltet, dass mir manchmal wirklich der Atem gestorben ist. Also wirklich ganz wenig Computer, ganz wenig Künstlichkeit, viel Leben. Und das prägt diese Serie wirklich, die Textur vor allem.
Also man kann sich vorstellen, wie die Regisseure begeistert waren von diesen Vorlagen. Aber wirkt denn dieser magische Realismus im Medium Film anders als in der Literatur? Was würdest du sagen?
Ich finde, dass sie in den ersten Episoden das sehr clever machen, weil sie sehr zurückgenommen inszenieren. Wenn man den Roman liest, sieht man ja, dass auch Marquez das ja nicht auf Effekt hinschreibt. Das passiert ja plötzlich einfach in so einem Satz. Und hier passiert das auch plötzlich. Natürlich hat der Film durch die Kamera, durch Naheinstellung so einen Fokus. Ja, dann ist das etwas im Mittelpunkt. Aber ich finde schon, dass das gut funktioniert hat. Ich bin auch sehr gespannt, wie die weiteren magischen, realistischen Momente im zweiten Teil umgesetzt werden, die zum Teil, glaube ich, schwieriger sind.
Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes hat den Roman einmal die Bibel Lateinamerikas genannt. Und das Buch sollte nach Marquez' Willen ja auch wirklich ein Spiegel der politisch-sozialen Geschichte des ganzen Kontinents sein. Du meintest jetzt gerade schon, Patrick, ja, wir wahrscheinlich im zweiten Teil wird das relevanter werden, wenn es dann ins 20. Jahrhundert geht. Aber wie relevant ist diese Perspektive heute noch, jetzt, wenn man die ersten Folgen anschaut? Also ich habe einige gesehen, da ist ja so diese Macondo-Gründung ganz im Vordergrund und die Außenwelt kommt erst nach und nach überhaupt zum Vorschein. Eigentlich ist dieser Ort ja erstmal nur so eine Enklave irgendwo mitten in Kolumbien. Und als sie dann zum Meer vordringen, plötzlich kommt die äußere Welt hinein.
Ja, das stimmt. Also die Idee des Neuen und Vertrauten, das spielt in der ersten Staffel eine große Rolle. Ich finde, dass dahinter schon große Gesellschaftskritik versteckt ist. Es ist typisch für Lateinamerika, hat Marquez einmal gesagt, dass alles, was von außen kommt, als besser betrachtet wird, als das, was man hat. Und die Serie zeigt ja aber, dass mit allem Neuen, sei es die Kirche, sei es die Politik, auch Zerstörung reinkommt nach Macondo, nicht wahr? Und diese Ideen, diese Frage nach Bewahrung, nach Tradition der Lebensweise im Strudel der Weltpolitik, die ist hier schon sehr spürbar. Und wir sehen vor allem, wie Individuen damit kämpfen müssen. Es verschwinden ja Söhne, es kommen neue hinzu. Also Macondo ist zwar abgelegen und plötzlich doch im Zentrum der Weltgeschichte. Und das erzählt die Serie in der ersten Staffel, wie ich finde, herausragend und sehr, sehr unterhaltsam.
Glaubst du, dass die Serie neue Leserinnen und Leser für den Roman gewinnen kann?
Ich glaube schon, vor allem, weil sie mit so viel Liebe gemacht ist. Und ich muss sagen, selbst ich, der den Roman schon 2-3 Mal gelesen hat, habe wieder dazu gegriffen. Und ich meine, ich habe Lust, wieder nochmal neu reinzulesen. Mhm. Weil eben, und Netflix ist ein Risikokandidat, weil sie mit so viel Gleichmacherei und generischen Dramaturgien operieren zurzeit. Ich war skeptisch, ich bin aber begeistert und ich freue mich auf die zweite Staffel.
Marquez wollte nie, dass sein Roman verfilmt wurde oder dass seine Werke allen voran 100 Jahre Einsamkeit überhaupt auf die Leinwand kommen. Aber es gab trotzdem immer wieder Versuche, habe ich gelesen, interessanterweise. Mir ist ja gar keiner im Gedächtnis. Wie hat sich denn so die Filmwelt auseinandergesetzt? Du meintest schon die eine Verfilmung, ne?
Liebe in Zeiten der Cholera mit Bardem, das war der große Versuch. Auch, naja, es gibt so Sachen, es gab einen japanischen Regisseur, der hat mit seiner Theatertruppe 100 Jahre Einsamkeit verfilmt, obwohl er keine Rechte hatte. Er hat es trotzdem einfach gemacht. Das ist eine Art von Nottheaterverfilmung von 100 Jahre Einsamkeit. Also in den Ecken der Filmgeschichte ist Marquez viel zu wichtig gewesen als Schriftsteller. Er hat ja auch Drehbücher auch geschrieben, zum Teil für Hollywood, war immer unzufrieden, hat gesagt, das geht nicht. Aber wir sehen, vielleicht ist die Zeit reif, nochmal diese Sprache in Film zu übersetzen. Ich würde mich freuen, wenn das ernsthafte Versuche gäbe, die jenseits einer Serie reichen. Da ist viel rauszuholen, denke ich, aus dieser Welt.
Glaubst du, dass Marquez die Sache gefallen hätte?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, vor allem dieser Punkt, dass die kolumbianische Filmszene sich übertroffen hat und hier wirklich großes Weltkino bzw. Serienkino produziert hat, das hätte ihm gefallen.
100 Jahre Einsamkeit, der Roman von Gabriel García Márquez, jetzt als Netflix-Serie. Patrick Wilinski hat uns eingeführt, ich danke dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Offa Waldmann, ich bin Autor und Journalist. Ja, zum Buch meines Lebens kann ich Folgendes sagen. Ich habe ein miserables Zitatengedächtnis, aber die folgende Bucheröffnung kann ich eigentlich auswendig. Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereingangs von Maria Bronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum, ein vereinzelter Sohn des Südens. Ja, und eben dieser Kastanienbaum steht am Beginn von Hermann Hesses »Nazis und Goldmund«, das ich zuerst noch in der hebräischen, also eigentlich in der übersetzten Fassung gelesen habe. Und vielleicht rollt jetzt der eine oder andere mit den Augen, das Buch ist in Deutschland in einem bestimmten Alter zumindest so eine Art Pflichtlektüre, aber wenn man in Jerusalem der 90er aufwächst mit heftigen politischen Auseinandersetzungen mit Terror, wirkt dieses Märchen über... ja, Freundschaft und Fremdheit in Deutschland der Frührenaissance, diese gewaltigen, auch sprachlich gewaltigen Bilder, wie eine willkommene Einladung in eine andere Welt. Und eben diese Einladung war so stark, dass ich mich auf der Stelle beschloss, ich war ungefähr 13, also genau im perfekten, empfänglichen Alter für diese aufregenden Bilder, ich habe mich beschlossen, dieses Buch möchte ich auf der Originalsprache lesen und das Land, aus dem es kommt, kennenlernen. Nazis und Goldmund handelt von Freundschaft und Fremdheit, wie gesagt, von Liebe und Abstinenz, von Geist und Seele. Und diese Esskastanie, ja, diese Esskastanie, die am Anfang des Buches steht, die in Deutschland botanisch eigentlich nichts zu suchen hätte, wird zum Sinnbild für eben diese Fremdheit. Und so als ich wieder nach Israel gezogen bin, war das Erste, was ich tat, eine Esskastanie zu pflanzen, der es hier übrigens in Israel wiederum viel zu warm ist und die es sogar in ein Feature von Deutschlandfunk Kultur geschafft hat, samt Zitat von Hesse. Und der Absatz über die Kastanie endet übrigens so. Geliebt von den Welschen und Lateinern, von den Einheimischen als Fremdling begafft.
Der deutsch-israelische Schriftsteller Offa Waldmann über dieses Buch seines Lebens, Narziss und Goldmund, den Klassiker von Hermann Hesse. Bei Surkamp im Taschenbuch erhältlich, die Gesamtauflage geht in die Millionen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Da wollen wir uns Kunst betrachten, einem Band, der dem italienischen Maler Mario Fani gewidmet ist, einem international renommierten Künstler, berühmt für eine ganz besondere Bildsprache. Und diese ist nun zu entdecken, zu bewundern in dem Band Räume des Schweigens. Kritiker im Studio ist unser Leserkollege Carsten Huck. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Sag uns vorab ein paar Worte zu diesem Mario Fani. Mir war er kein Begriff, man findet auch biografisch nicht so viel über ihn, geboren 1950 in der Toskana, zig Ausstellungen in der ganzen Welt. Wer ist denn dieser Künstler?
Ja, ich kannte ihn auch nicht. Ich habe ihn durch dieses Katalogbuch entdeckt und war sehr fasziniert. Er ist 1950 in Arezzo geboren, in der Toskana, hat in einer Textilfabrik viele Jahre gearbeitet, dann als Maurer und hat in dieser Zeit als Maurer angefangen, auf Brettern von der Baustelle nach Feierabend zu malen und sich irgendwann dann entschieden, wirklich nur noch zu malen. Und dieses Buch zeigt knapp 100 seiner Arbeiten. Und das ist sehr schön, weil man wirklich ein Werk vor Augen geführt bekommt.
Und was sind das nun für Räume des Schweigens, wie der Band heißt? Was ist zu sehen?
Na, es sind Innenräume. Es sind Blicke aus einem Raum in eine Landschaft durch ein geöffnetes Fenster oder durch eine Tür, die angelehnt ist. Da sieht man dann draußen noch so einen blauen Himmel. Man sieht ein bisschen grüne Hügel. Und es geht um Objekte in diesen Räumen. Ein Tisch, ein Stuhl, zwei Stühle gegenüber. Und auf diesem Tisch steht manchmal eine Schüssel, manchmal eine Karaffe. Also es ist eine sehr, sehr reduzierte Malerei. Es sind Innenräume und es ist nie ein Mensch in diesen Räumen zu sehen. Und trotzdem hat man das Gefühl, es sind Räume des Übergangs. Da sind Menschen anwesend gewesen oder Menschen kommen wieder. Also es liegt etwas in der Luft, ohne dass man es genau sehen kann. Es geht um Anwesenheit von Dingen und Abwesenheit von Menschen. Aber diese Dinge werden von Menschen gebraucht. Insofern sind irgendwie die Menschen doch auch da. Mhm. Eine Schüssel, eine Kaffeetasse, ein Teller, mal ein Stillleben, eine Schale mit Mandarinen, zwei Zitronen neben einem Wasserglas. Das sind ganz stille, ruhige Bilder.
Ich meine, Stillleben ist hier wirklich sprichwörtlich zu nehmen. Ich habe mir sie auch angeschaut. Ich meine, wie würdest du, Carsten, diese Bilder jetzt in ihrer Wirkung charakterisieren? Was für eine Atmosphäre entsteht, auch gerade durch diese Menschenleere?
Also mich haben diese Bilder sofort angesprungen. Sie sind eine Art, so habe ich es empfunden, eine Art Einladung zur Meditation, zum sich besinnen. Sie eröffnen Räume, indem sie den Betrachter in einen Raum blicken lassen, in dem es Licht gibt. Also das Licht ist immer ein südliches Licht. Es ist warm. Es gibt Schatten an den Wänden oder auf dem Boden. Und man schaut sich die Dinge noch einmal anders an und sie entwickeln eine Aura, so eine Schale mit einem Goldrand oder auch einfach nur eine Wasserkaraffe, die halb gefüllt ist, bekommt plötzlich ein Eigenleben. Wir kennen das aus der Malerei zum Beispiel von seinem Landsmann Morandi, der also auch sein ganzes Leben lang eigentlich nur Krüge, Vasen oder Tassen gemalt hat und nebeneinander und man beginnt zu kommunizieren, auch mit diesen Dingen. Und es sind Dinge des Lebens, des Alltags. Es ist eine ganz schlichte Malerei, aber sehr kunstvoll, was die Atmosphäre in diesen Räumen und die Aura dieser Gegenstände angeht.
Wie ist das Buch aufgemacht? Als prächtiger Kunstband oder auch so als kunsthistorisches Sachbuch?
Nein, es ist ein schöner, schlichter, Hardcover-gebundener Band. Er ist nicht opulent gestaltet. Die Abbildungen sind sehr fein, das sind feine Reproduktionen. Es ist ein kleiner Verlag, der diesen Band herausgibt. Mario Fani wird in Berlin in den Verlagsräumen im Februar eine Ausstellung seiner Bilder auch zeigen. Also wer sich dafür interessiert, wird sie auch im Original sehen können. Sie sind meist so zwischen 50 mal 60 Zentimeter groß. Es gibt wenige größere, ein paar kleinere. Und es gibt drei Aufsätze in diesem Buch, die ein bisschen in die Malerei des Künstlers einführen.
Das ist Antonia Grunenberg. Ich habe gelesen, sie ist die Herausgeberin. Ich meine, sie ist eine bekannte Politikwissenschaftlerin mit vielen Büchern zur Geistesgeschichte. Ich meine, als Kunstkennerin oder Expertin ist mir noch nicht aufgefallen. Ist das so? Ne? Sind diese Aufsätze ja so auch was für die Laien? Wird man da in die Hand genommen?
Absolut, absolut. Mhm. Und eigentlich sind alle drei Aufsätze das Resultat persönlicher Begegnungen mit diesen Bildern. Und das, was der Betrachter, die Betrachterin sehen kann, geben die Beiträger, die in diesem Buch schreiben über diese Malerei Fanis, wieder. Also das kann man selber aber dann auch ganz gut nachempfinden. Es sind einfach Bilder der Stille und das finde ich das Großartige. Malen Sie mal Stille.
Scheint hier gelungen zu sein. Carsten Huck ist schwer beeindruckt von den Räumen des Schweigens, dem Band über Mario Fani oder dem Band mit den Werken von Mario Fani. Herausgegeben von Antonia Grunenberg, wie gesagt, erschienen in der Palmart Press mit 224 Seiten für 35 Euro. Mehr dazu wie immer online, hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Und nicht nur ist schon wieder ein Monat vorbeigesaust, sondern sogar das ganze Jahr ist wie im Flug vergangen, unglaublich. Sodass wir nun nach 12 Möpsen des Monats unseren Mops des Jahres küren können. Unseren Lesartpreis für die ulkigsten, schrägsten, auch originellsten Buchtitel. Hans von Trotha zieht Resümee und stellt uns den Jahressieger vor. Freuen wir uns zusammen.
Des Monats. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, auch für den Mops des Monats. Anders für ein Resümee, sprich für einen Mops des Jahres. Ein starker Jahrgang war das, zumindest was das Selbstbewusstsein anbelangt, mit lauten, großen, größten und ganz großen Versprechen wie die größte Revolution aller Zeiten, alles überall auf einmal, die letzten Rätsel des Universums, eine kurze Geschichte von fast allem, okay, da blitzt ein leiser Zweifel auf, bei fast alles, was Sie wissen müssen, auch. Aber es gab auch The Truth About Everything, Sex, die ganze Geschichte und die Lösung für all deine Probleme. Letzteres dann leider doch mit der Einschränkung, gibt's nicht. Fehlt eigentlich nur How-to-Marktführer, gab's aber auch. Der kürzeste Titel des Jahres dürfte auch künftig nur schwer zu unterbieten sein, nämlich Nö. Und generell gilt, unabhängig von der Jahreszeit, die Einsicht, wer länger liest, ist später tot. Dann sind da immer jene Titel, die uns direkt ansprechen, damit wir gar nicht umhin können, uns ihnen zuzuwenden. Schließlich sind ja wir gemeint, auch wenn uns das bisweilen vielleicht überrascht. Da gab's zum Beispiel, finde heraus, wer du bist und mach's dann trotzdem. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Oder nimm mich, wie ich bin, sonst mach ich's selbst. Dazu die Aufforderungen, seid nett aufeinander und kommt zusammen in dieser Reihenfolge. Tiere interessieren den Mops natürlich immer, Hunde vor allem. Aber nicht nur den Mops, auch die breite Leserschaft, sonst wären sie nicht so omnipräsent auf den Listen. Hier eine 2024er Auswahl. Wuff, wie gut kennst du deinen Hund, Hunde, die die Welt veränderten, wie ich meinen Hund endlich verstehe, der wedelnde Buddha, hinter jeder großartigen Frau steht eine besondere Katze. Ja, außerdem, wie wir Katzen glücklich machen. Und weiter artenübergreifend Hufe lesen, was für ein Mensch ist mein Pferd, sowie auch Bienen haben Schweißfüße. Und natürlich Krieg der Seesterne. So alt war ich noch nie, stimmt als Einsicht quasi immer, ist aber am Ende auch nur die Spitze des Wäschebergs. Und zu den Fragen auf Buchumschlägen, die hängen geblieben sind, gehört auf jeden Fall, sehe ich aus wie eine Frikadelle oder warum gibt jeder seinen Senf dazu? Bevor wir jetzt aber allzu skeptisch werden, an der Not-to-do-Liste feilen oder fragen, hat das Zukunft oder kann das weg? Vergeben wir den Mops des Jahres an einen Ratgeber, der den Weg zum Glücklichsein so kurz und unverstellt wie möglich machen möchte und dem das sogar gelingt, auch wenn das im Wesentlichen mit dem Verzicht auf Nachdenken verbunden ist. Aber zum Jahreswechsel dürfen wir uns diesen Luxus vielleicht einfach mal leisten, zumal der Name des Verlags die Botschaft unterstreicht. Der Verlag heißt Yes. In diesem Sinne geht der Mops des Jahres an, kurz mal nicht nachgedacht, bam. Glücklich.
Kurz mal nicht nachgedacht, bam, glücklich. Unser Mops des Jahres 2024 geht an diesen Titel. Glückwunsch an die Autorin Alexandra Reinwart und den Yes Verlag. Und mit diesem Titelhöhepunkt will ich Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, schon mal auffordern, über Ihre literarischen Höhepunkte des Jahres 2024 nachzudenken. Denn morgen wollen wir Sie dazu hören in unserer Highlight-Special-Lesart silvestermäßig. Dann können, sollen Sie anrufen und davon erzählen unter der gewohnten Nummer 0800 2254 2254, vielleicht notieren Sie sie sich schon mal, 0800 2254 2254, morgen die ganze Stunde über Ihre literarischen Highlights des Jahres. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich melden.
Straßenkritik.
Mein Name ist Anita Hirschbeck, ich wohne in Bonn und ich lese gerade Der Mond und die Feuer von Cesare Pavese. Das ist ein Autor aus Italien, aus dem Piemont. Der ist in Santo Stefano Belbo geboren und ich besitze tatsächlich ein kleines Ferienhaus direkt im Ort neben Santo Stefano Belbo und deshalb ist dieses Buch so interessant für mich. Die Figur, um den es geht, war in Amerika während des Zweiten Weltkriegs. Parallel tobten in seinem Heimatdorf und hier in der ganzen Region die Partisanenkämpfe. Was mir an dem Buch gut gefällt, ist, er beschreibt die Gegend. Und das ist schon interessant für mich, wenn ich jetzt hier Spaziergänge mache, dieses Buch so hautnah nachzuempfinden oder nachzuerleben.
In Bonn treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Anita Hirschbeck legt uns dieses Buch ans Herz, Der Mond und die Feuer, den Roman von Cesare Pavese aus dem Jahr 1950. Auf Deutsch ist es im Diogenes Verlag erschienen, der Übersetzung von Maya Pflug. Das Taschenbuch hat 272 Seiten, kostet 12 Euro.